I'm gonna dive in the cold, cold water. I'm gonna dive in the cold, cold water. Cold, cold water.
Ja, herzliche Grüße auch aus der eiswürfelgefüllten Badewannen-Podcast Außenstelle Hamburg.
Ja, so eine Badewanne mit Eiswürfeln ist an so einem heißen Tag wie heute schon nicht schlecht. Aber ich muss ja zugeben, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich im Sommer es auch immer noch heiß mag, also auch beim Duschen. Ist irgendwie angenehmer.
Ja, Stilfrage, ne? Aber erwärmt werden muss das Wasser ja sowieso. Für Abwasch oder die Waschmaschine zum Beispiel ist halt im Sommer immer ein bisschen schwierig, wenn dafür die Heizung extra anspringen muss.
Es gibt aber auch Systeme, die es ermöglichen, dass sie ausbleiben kann.
Das stimmt. Wasser wird auf viele Weisen warm, so wie auch viele Wege nach Rom führen. Aber okay, Italien lassen wir jetzt temperaturbedingt lieber mal weg.
Ja, ist auch viel zu heiß. Na dann, lass uns doch einfach ein bisschen drüber schnacken, wie kaltes Wasser am besten heiß wird und warum man sich nicht mit lauwarm zufrieden geben sollte. Es sei denn, man möchte Mitbewohner haben. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. In der letzten Folge habe ich die verschiedenen Solarthermie-Kollektoren vorgestellt. Solarthermie ist deshalb so eine gute Form der Warmwasserbereitung, da für sie nur eins gebraucht wird: Sonnenschein. Und davon haben wir ja gerade im Sommer reichlich. So sorgt eine Solarthermieanlage dann auch dafür, dass die eigentliche Heizung ausgeschaltet werden kann. Denn bei den aktuellen Temperaturen ist Heizen ja nicht unbedingt erforderlich. Ihr spart also einiges an Brennstoff bzw. Strom.
Wenn ich es wie gewohnt noch ein bisschen komplizierter machen darf, könnt ihr auf eurem Dach aber auch eine PV-Anlage anbringen, die Solarstrom liefert und diesen dann zur Wassererwärmung nutzen. Zum Beispiel mit einem Heizstab. Der wird in den Pufferspeicher geschoben und heizt das Wasser dort auf, wie so ein Tauchsieder.
Ja, das Prinzip Power to Heat.
Genau. Und da es sich bei der Power für das geheatete Water um Green Solarstrom handelt, ist das auch eine schöne Alternative zur Warmwassererwärmung mit fossilen Brennstoffen. So ein Heizstab kostet auch nicht viel. Und für den restlichen PV-Strom findet ihr bestimmt auch noch Abnehmer.
Ja, müsst einfach nur eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage haben, die dann auch genug Überschuss abwirft. Im Sommer und in den Übergangsmonaten dürfte da ausreichend Strom für den Betrieb eines Heizstabs vorhanden sein. Im Winter gibt es dagegen kaum Überschuss. Da muss dann das Wasser also entweder auf herkömmliche Weise wieder erwärmt werden oder aber der Heizstab mit Netzstrom betrieben. Das führt dann aber auch wieder zu höheren Kosten.
Ja, wenn man es noch effizienter möchte, kann man den Solarstrom dann für eine Brauchwasserwärmepumpe verwenden. Wie ihre großen Verwandten holt die sich den Großteil der Energie auch aus der Umwelt, braucht also nur wenig Strom. Und naja, auch bei Betrieb mit Netzstrom halten sich die Kosten im Vergleich sehr in Grenzen. Und in der Anschaffung ist die Brauchwasserwärmepumpe auch recht günstig. Zwischen 1.500 bis 4.000 Euro kostet so ein Gerät.
Wird allerdings im Gegensatz zu anderen Wärmepumpen jetzt nicht gefördert. Zumindest nicht allein als Einzelsystem. Wenn ihr sie aber zusammen mit einem anderen regenerativen Heizsystem wie einer Pelletheizung einbauen lasst, dann könnt ihr sie als sogenannte Umfeldmaßnahme mitfördern lassen. Und je nach Art der Wärmequelle sind ja auch teils noch Zusatzarbeiten erforderlich.
Jo. Es gibt drei Wege, eine Brauchwasserwärmepumpe mit Wärme zu versorgen. Um-, Ab- und Außenluft. Bei der Umluft müsst ihr nichts weiter machen, als die Wärmepumpe in einem Raum mit viel heißer Luft aufzustellen, also Heizungskeller, Wirtschaftsraum, Konferenzraum und die dann an die Heizungsrohre anschließen. Wenn ihr Heimwerker seid, könnt ihr das natürlich auch selbst.
Jo. Wollt ihr hingegen Abluft oder Außenluft verwenden, braucht ihr Ab- und Zuleitungen zu anderen Räumen oder eben nach draußen. Für deren Montage sind dann möglicherweise doch Profis erforderlich.
Ja, genau. Bei Abluft braucht ihr dann noch eine Verbindung zu Bad oder Küche. Wenn ihr dort die feuchte Luft absaugt, sorgt ihr dann auch gleich für ein besseres Raumklima und mindert direkt die Schimmelgefahr.
Ja, und bei der Wärmequelle Außenluft versorgt ihr eure Wärmepumpe, wie der Name schon sagt, mit Luft von außen. Dies bietet sich allerdings eigentlich nur dann an, wenn ihr im Sommer auf diese Weise euer Wasser erwärmen wollt. Denn schon bei etwa unter 7 Grad kann der Verdampfer vereisen. Und dann muss wieder ein Heizstab zum Einsatz kommen, der dann den Strombedarf wieder in die Höhe treibt.
Ja, und wir wollen ja schließlich Energie sparen. Die Warmwasserbereitung macht ja ungefähr 15% unseres Energieverbrauchs aus. Habe ich ja aus der Folge zum Energieverbrauch gelernt.
Und auch noch behalten, wie schön.
Ja. Wer kann damit rechnen?
Ja, so durchschnittlich 40 bis 50 Liter warm Wasser verbraucht jeder von uns am Tag für Duschen, Baden, Geschirrspülen oder Wäsche waschen. Da ist es dann schon nicht ganz unwichtig, womit dieses heiß gemacht wird. Also mit welchem Energieträger und auf welche Weise. Ist ja sowohl eine Kosten- als auch eine Umweltfrage. Von wegen CO2-Emissionen.
Ja, und die wollen wir ja nicht. Also am besten, wenn man eine Gas- oder Ölheizung hat, die mit einem der genannten Warmwassererzeuger koppeln.
Ja, denn die Nutzung von Sonnenenergie und oder Umweltwärme entlastet auf jeden Fall Umwelt und Geldbeutel.
Richtig. Wieso entlastet das eigentlich den Geldbeutel, wenn er sein Geld behalten darf? Also je mehr Scheine und Münzen drin bleiben, desto höher ist doch die spezifische Last.
Ah, interessanter Punkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist ja geradezu minimalistisch, diese Sichtweise. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser mit leichtem Gepäck.
Also du hast den Podcast zunehmend disnifiziert. Alles wird zu Musical. Wir müssen da mal ein Konzept erstellen, welche PV-Prinzessin oder Heizungsprinzessin du bist.
Oh, das mit der Disney-Prinzessin gefällt mir irgendwie. Wie wär's mit Princess Heat Pump?
Notiert. Okay, wir halten fest, Gepäck leicht, Geldbeutel schwer. Ich selbst verwende ja aus Prinzip kein Warmwasser, dafür bin ich einfach zu cool. Aber wenn man jetzt, Achtung, Badass. Also für Leute, die sowas nutzen, also Warmwasser, da die so eine Affinität dazu haben, da gibt es doch bestimmt auch Spartipps, wie ich die Ausgaben ein bisschen senken kann. Das war damals, glaube ich, von Sparduschköpfen die Rede.
Ja, das war's. Gut in Erinnerung behalten. Hm. Und ja, ich weiß, ich zähle zum Club der Warmduscher, aber ich finde es sehr vorbildlich, dass du es anders machst. Hochachtung.
Nur aus Geiz, aus reinem Geiz.
Ist auch eine Motivation, warum nicht? Ja, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dass so aus so einem herkömmlichen Duschkopf pro Minute etwa 12 bis 15 Liter Wasser rausfließen. Hm. Wenn du dann so einen Sparduschkopf nimmst, der mischt dann Luft und das Wasser und dann bleibt sozusagen die Menge gefühlt gleich, aber in Wirklichkeit sind es 40-50% weniger Wasser. Wenn du das dann aufs Jahr rechnest, ist das schon eine ganz schöne Ersparnis. Und wenn du jetzt die Wasserhähne an den Waschbänken nimmst, dann kannst du da Ähnliches erreichen, indem du Durchflussbegrenzer benutzt. Und vielleicht auch beim Händewaschen ab und zu mal kaltes Wasser verwenden. Ist ja auch erfrischend und es senkt eben deine Warmwasserkosten auf null.
Null hat sich noch nie so gut angehört. Für den Einstieg reicht ja vielleicht auch der Umstieg von heißem Wasser auf eher lauwarmes Wasser.
Ja, jedes Grad zählt. Gilt ja auch beim Duschen und eben auch fürs Wäschewaschen. Für die meisten Sachen reichen ja schon 30 Grad.
Wäre es dann nicht eigentlich besser, das Wasser gar nicht erst so stark zu erhitzen? Was soll ich mit 70 Grad heißem Wasser, wenn ich doch nur bei 20 dusche?
Oder 38.
Oder 0 oder mit Luft.
Genau. Also um deine erste Frage zu beantworten, nein, es wäre nicht besser, das Wasser nicht so stark zu erhitzen. Und die Antwort auf Frage 2, weil du dann nämlich Mitbewohner in deine Wasserleitung holst.
Okay, ja, ich mag ohnehin keine Gesellschaft, aber warum jetzt in der Wasserleitung erst recht nicht?
Weil sie dich im schlimmsten Fall umbringen könnte.
Noch jemand. Aber wer diesmal? Gepanzerte Wehrratten aus der Kanalisation mit Bluthochdruck.
Oh, das ist ein schönes Bild. Nee, aber was ich meine, das ist viel, viel, viel kleiner. Aber um mal bei dieser heraufbeschworenen Horrorfilm-Atmosphäre zu bleiben, du siehst sie nicht kommen.
Was ist es? Ein Vogel? Ein Flugzeug? Lohnsteuernachzahlung?
Falsche Genre. Oh. Aber nein, es sind, tada, Bakterien. Genauer gesagt, stäbchenförmige Bakterien mit dem schönen Namen Legionella pneumophila.
Ah, nicht Karies und Bactus, okay, aber bitte erklären Sie.
Ja, die sogenannten Legionellen mögen es nämlich gar nicht, wenn die Wassertemperatur über 60 Grad heiß ist. Was sie hingegen ganz toll finden, sind Temperaturen so zwischen 25 und 55 Grad. Da fühlen die sich so richtig wohl und wenn es dann auch noch was zu essen gibt, dann vermehren die sich in 0, nichts. So in so einem Temperaturbereich zwischen 35 und 45 Grad kann sich ihre Anzahl innerhalb von nur 3 Stunden verdoppelt.
Mhm. Und was steht bei denen so auf der Speisekarte? Was mögen?
Das ist wahrscheinlich was, was uns nicht so munden würde, denn ihre bevorzugte Nahrung sind so die Kunststoffe in den Wasserleitungen, zur Wasserenthärtung genutzte Stoffe wie Phosphat oder auch Rost oder Kesselstein.
Oh, ja, ein Teller Kesselstein mit Champignons, bitte.
Ja, also wenn du darauf umsteigen möchtest, alte Rohre haben diesbezüglich reichlich zu bieten und stellen so gewissermaßen das Schlaraffenland für Bakterien und alle die, wie sie leben wollen, da.
Okay.
Ja, und wenn dann noch ein dritter Punkt dazu kommt, nämlich die Stagnation, dann hast du in deinem Wassernetz gleich so eine richtige Party.
Aha, Stagnation, also stillstehendes Wasser.
Genau, darüber denkt man meist ja gar nicht nach, aber du musst ja nur mal ein paar Tage verreisen und schon übernehmen die Legionellen deine Leitung, wenn das mit der Wärme und der Nahrung geboten ist. Oder aber du hast ein Gästebad, das du nur alle paar Monate mal in Benutzung nimmst. Na, die perfekte Brutstätte.
Okay, hatten wir ja schon angemerkt, keine guten WG-Genossen.
Nee, denn wenn du dann nämlich aus zum Beispiel dem Urlaub wiederkommst und die Dusche aufdrehst, dann kommt ja dieser Sprühnebel raus und über den gelangen dann die Bakterien von den Leitungen in deine Lunge. Und dort können sie dann eine Lungenentzündung auslösen. Die gibt es in 2 Formen. Das sogenannte Pontiac-Fieber ist meist harmlos, aber die Legionärskrankheit kostet jedes Jahr etliche Menschenleben.
Okay, mal zum Praktischen. Was muss ich tun, damit die nicht bei mir klingeln?
Zum Beispiel ihnen so richtig einheizen. Also wie gesagt, sie mögen es nicht, wenn es über 60 Grad heiß ist, dann sterben sie nach etwa 2 Minuten. Ab 70 Grad sogar schon innerhalb weniger Sekunden. In Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Gebäuden gilt auch eine Mindestwassertemperatur von 60 Grad als Pflicht. Und dort muss auch in regelmäßigen Abständen eine Legionellenprüfung durchgeführt werden. Für Einfamilienhäuser gibt es keine diesbezüglichen Vorschriften, aber gerade wenn man kleine Kinder oder immungeschwächte Personen im Haushalt hat, sollte man vielleicht auch dort mal checken lassen, ob nicht schon jemand das Haus mit einem teilt.
Okay, alles klar. Und die genannte Stagnation lassen wir besser auch sein.
Genau. Also wenn du jetzt schon weißt, dass du länger nicht zu Hause bist, kannst du entweder jemanden bitten, nicht nur deine Blumen zu gießen, sondern auch mal alle deine Wasserhähne aufzudrehen. So alle 3 Tage für circa 20 Sekunden reicht das schon. Oder aber du drehst gleich den Haupthahn zu. Da kann es dann aber immer noch sein, dass Wasser in den Leitungen zurückbleibt und die Legionellen trotzdem einziehen. Deshalb solltest du dann nach deiner Rückkehr erstmal das gesamte Wasser auf 70 Grad erhitzen, alle Wasserhähne auf heiß stellen und dann eine Weile laufen lassen. Währenddessen sollten die Fenster offen sein und du besser nicht im Raum. Und auch im Alltag solltest du darauf achten, dass alle Zapfstellen in regelmäßigen Abständen durchgespült werden, beziehungsweise nicht genutzte Anschlüsse abgeklemmt sind. Und gerade jetzt im Sommer stellt auch das Kaltwasser eine Gefahr dar, denn wenn es sich auf über 20 Grad erwärmt, betrachten Legionellen auch das als Einladung. Daher am besten alle Rohre isolieren. Dann bleibt kaltes Wasser kalt und heißes heiß.
Okay, das klingt machbar. Könnte eine Zirkulationspumpe in dem Fall helfen?
Das könnte sie, ja, denn die hält das Wasser in Bewegung. Und mit integrierter Steuerung und Temperaturfühler erkennt sie eigenständig, wann das Wasser droht zu kalt zu werden und durchmischt es dann.
Okay, und Wärmepumpen haben doch auch diese Legionellenschaltung. Was hat's damit auf sich?
Nun, da wären wir wieder bei unserem Freund, dem Heizstab. Ah. Der sorgt dann nämlich einmal die Woche dafür, dass das Wasser im Speicher auf so 60 oder 70 Grad erhitzt wird.
Okay, also wenn dann schon ein paar Legionellen bei mir eingezogen sind, legt der die alle um.
Naja, also die Legionellenschaltung ist nicht ganz unumstritten. Denn aha, erstens müssten währenddessen eigentlich auch alle Armaturen aufgedreht werden, was ja wohl kaum einer macht. Zweitens kühlt das Wasser natürlich innerhalb dieser Woche auch wieder ab. Also die Gefahr ist nicht wirklich gebannt. Und indem du das ständig erhitzt, kann es auch zu Kalk kommen in deinen Leitungen, was ja den Legionellen dann wieder schmeckt. Das wäre drittens. Und viertens sind Bakterien ja auch sehr anpassungsfähige Wesen. Die durchschauen das Spiel natürlich irgendwann und versetzen sich dann währenddessen einfach in einen Ruhezustand, in dem ihnen die Hitze nichts anhaben kann.
Okay, schlaue Biester. Wie halte ich mir die jetzt vom Hals?
Also Option 1 wäre eine sogenannte Heißgas-Wärmepumpe. Das ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe, die aber nur beim warmen Wasser hohe Temperaturen liefert. Was das Heizwasser angeht, arbeitet sie wie eine herkömmliche Wärmepumpe mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Option 2 wäre Ultrafiltration. Da werden Filter mit winzigen Poren am Eintrittspunkt des Wassers ins Haus angebracht. Somit können weder Legionellen noch andere organische Stoffe, die ihnen dann als Nahrung dienen können, in die Leitung gelangen. Die Filter müssen halt nur hin und wieder gereinigt werden. Dann gibt es noch Option 3, UV-Bestrahlung in Verbindung mit Ultraschall. Dadurch können die Bakterien sich nicht mehr fortpflanzen und die Kombi erwischt sie auch selbst dann, wenn sie es sich in einem Wirtsorganismus wie einer Amöbe gemütlich gemacht haben.
Okay, das sind aber schon wirklich sehr schwere Geschütze, die man da auffährt. Ne? Ein Heißgas-Ultrafiltrations-UV-Bestrahlungs-Ultraschallkanonen-Wärmepumpe. Harte Nummer. Also ja, alle guten Dinge sind drei.
Was die Sci-Fi-Variante angeht, ja. Es gibt aber auch noch eine ganz herkömmliche, ganz bodenständige Variante, gerade was jetzt die Stagnation und selten genutzte Anschlüsse angeht, nämlich die guten alten Durchlauferhitzer.
Ja, das klingt ein bisschen profaner. Also dezentrale Warmwasserbereitung ist die Lösung.
Genau. Bisher sind wir ja immer von einem zentralen Heizsystem ausgegangen. Das ist ja wirtschaftlich auch das Sinnvollste. Aber in einigen Situationen lohnt es sich, dieses um die ein oder andere dezentrale Komponente zu erweitern.
Klar, also gerade in einem Gästebad will man ja nicht ständig einfach nur so den Wasserhahn aufdrehen und es abfließen lassen, nur um die Stagnation zu vermeiden. Aber Durchlauferhitzer, die brauchen auch so ein bisschen Strom, ne?
Ja, das tun sie. Im Vergleich zu unserer Brauchwasserwärmepumpe zum Beispiel nutzen sie ja auch den Strom 1:1. Das ist dann schon ein höherer Verbrauch, obwohl modernere Geräte schon etwas sparsamer geworden sind.
Ja, stimmt. Die werden ja jetzt nicht mehr nur hydraulisch geregelt. Die sind ja meistens schon elektronisch geregelt. Dadurch geht eben weniger Energie verloren. Oder es gibt ja inzwischen auch voll elektronische mit fancy Zusatzfunktionen. Die kosten dann aber auch schon so um die 800 Euro, also mehr als das Doppelte von so einem normalen Durchlauferhitzer und effizienter, ja, so wirklich viel effizienter sind die dann auch nicht.
Nee, also da empfiehlt es sich schon beim Kauf auf das Energielabel zu achten, um ein wirklich stromsparendes Modell zu finden. Nachteilig bei so einem Durchlauferhitzer finde ich ja auch irgendwie, dass es immer eine Weile braucht, bis er das Wasser dann auch wirklich erwärmt hat. Wodurch dann ja schon mal wieder einiges an Kaltwasser in den Abfluss landet.
Ah, genau. Also, wenn du auch dezentral immer warmes Wasser auf Vorrat haben willst, dann brauchst du einen Boiler. Der erwärmt eine gewisse Menge Wasser und speichert die vor Ort. Obwohl du da dann entweder die von dir beschriebene Legionellengefahr wieder hast oder eben noch höhere Stromkosten, weil er das sich abkühlende Wasser immer wieder neu erhitzen muss.
Okay, Boiler klingt nicht so toll. Was ist mit so einer Frischwasserstation?
Die halte ich für eine ganz gute Option. Also die verbindet sozusagen zentral mit dezentral. Die arbeitet wie ein Durchlauferhitzer, nutzt aber nicht den Strom, sondern das warme Heizwasser aus der Zentralheizung. Und dem entzieht die Frischwasserstation so im Durchfluss die Wärme und überträgt die dann aufs Brauchwasser.
Heißt also bedarfsgerechte Erwärmung ohne Legionellen, aber zu moderaten Energiekosten. Das klingt doch ganz gut.
Ja, allerdings, es kann in einigen Fällen nur eine ganz sympathische Lösung sein. Aber natürlich auch da bei Dimensionierung und Installation bitte Hilfe von einem Fachbetrieb holen. Das muss ja schon zu deinem Bedarf und deinem Heizsystem auch passen.
Das kann man wohl über die meisten der vorgestellten Systeme sagen. Wie gut, dass wir wissen, wie man an gute Fachbetriebe kommt. Also wenn ihr diesbezüglich Hilfe braucht, einfach melden. Geht natürlich auch, wenn ihr noch mehr über einen der Warmwasserbereiter hier erfahren möchtet. Dann schreibt uns einfach an energetischeffizient@daa.net. Ansonsten könnt ihr auch mal einen Blick in die verlinkten Texte werfen.
Und natürlich, wenn ihr noch mehr auf die Ohren braucht, was ich noch sagen wollte, hier aufs Abo klicken, wenn ihr noch nicht im Club seid.
Genau, denn wie ihr jetzt hören konntet, gibt es bei uns nicht nur Physik und Chemie und ein bisschen Juristerei, sondern auch Biologie. Also ich fand das Bakterienthema ja schon sehr spannend.
Ja, wir haben ja offenbar dieselben Nahrungsmittelvorlieben. können wir alle zusammenspeisen.
Dann tu das. Das klingt nach dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft, solange sie hält.
Kesselstein. Ja.
Mal sehen, wer wen überlebt. Und damit ich jetzt diese Hitze überlebe, hole ich mir erstmal ein schönes Glas kaltes Wasser. Und dann kann ich euch mich beim nächsten Mal wieder mit frischen Fakten versorgen. Lasst es euch bis dahin erstmal gut gehen. Ciao.
Tschüss.